Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauerbegleiterin. Heute spreche ich mit Dr. Ditta Germann. Sie ist Kunsthistorikerin und hat sich nach einem vielseitigen und reichen Berufsleben 2014 als Bestatterin in Berlin selbstständig gemacht. Bei ihr steht der Mensch im Mittelpunkt. Ihr liegt es am Herzen, neue Umgangsformen für die Wendepunkte im Leben zu finden. Und so fand sie es nur logisch, die Begleitung von Taufen und Hochzeiten auch in ihr Repertoire aufzunehmen. Herzlich willkommen, liebe Ditta, und danke, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst.
Gerne, ich freue mich.
Ja, meine erste neugierige Frage ist, welcher Weg führt denn eine Kunsthistorikerin zum Quereinstieg als Bestatterin bzw. als Begleiterin für die Wendepunkte im Leben?
Diese Kunstgeschichte war eigentlich nur ein kleiner Teil in meiner Biografie und war im Grunde mit Anfang 30 schon abgeschlossen. Und ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht, auch im sozialen Bereich gearbeitet, was für meine persönliche Entwicklung, glaube ich, sehr wichtig war, weil man als Kunsthistorikerin und Wissenschaftlerin nicht unmittelbar in Kontakt kommt mit den vielen Dingen, die in unserem Leben oder in unserer Gesellschaft passieren. Und ich war ja dann, als ich Bestatterin geworden bin, schon über 50. Und das sind natürlich Reifeprozesse, die man durchmacht, wenn man das möchte. Und ich habe gemerkt, da ist ein Thema, das spricht mich total an und ich kann das. Komisch, ne? Wenn man das so innerlich spürt. Und habe mir dann Menschen gesucht, die mir das beigebracht haben. Nun muss ich sagen, dass in Berlin, ich lebe ja in Berlin, eine besondere Situation ist, weil in Berlin ist die Anbindung an die Kirchen nicht mehr so groß wie in kleineren Städten. Und es ist möglich, als Bestatterin quer einzusteigen, auch ohne sich ein großes Ladengeschäft oder sagen wir Kühlräume und diese Dinge anzuschaffen, ja, weil es hier Dienstleister gibt, die einem das zur Verfügung stellen. Ich denke, in den kleineren Städten ist es einfach üblich, dass die Bestatter das alles mitbringen, was auch super ist. Man kann dann natürlich durchaus anders arbeiten, auch wenn man eigene Kühlräume hat, wenn man Abschiedsräume hat. Das muss ich mir immer mieten sozusagen. Ja, das hat Vor- und Nachteile, aber dadurch konnte in Berlin auch so eine Szene von alternativen Bestattern entstehen, wie in anderen Großstädten auch. Genau, und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, auch in diesem Beruf zu arbeiten und ich mache das total gern.
Ja, das ist total spannend. Also meine nächste Frage wäre auch gewesen, erzähl doch mal einfach aus deinem Berufsalltag, so als alternative Bestatterin, wie sieht es aus? Und ich denke, allgemein ist es ja so, dass die wenigsten von uns eine Idee haben, wie ein Bestatter oder eine Bestatterin so arbeitet, weil wir damit ja eher nicht in Kontakt sind. So.
Genau. Naja, ich bekomme den Anruf von einem Menschen. Meistens sind das Empfehlungen, ne? Wie die Leute zu mir kommen. Und dann fahre ich zu denen nach Hause, in der Regel. Und das ist auch ganz wunderbar, weil ich dann die Angehörigen und darüber auch den Verstorbenen oder die Verstorbene ganz anders kennenlerne. Ich bin ja in ihrem unmittelbaren Umraum. Ich merke, wie richten die sich ein, was lieben die für Farben, wie wohnen die. Da kommt mir die Persönlichkeit schon gleich sehr nahe. Und für die Hinterbliebenen und die Angehörigen ist es natürlich auch wunderbar, mich zu treffen in einem Raum, der ihr ureigenster ist. Da ist eine andere Geborgenheit da. Manchmal mache ich es auch im Krankenhaus oder so, aber das ist eigentlich eher selten. Ganz wunderbar ist es auch, wenn ein Mensch zu Hause gestorben ist. Ja, also ich kann ihn, das habe ich eigentlich besonders gern, obwohl das so selten ist, ja, weil das für die Angehörigen eine wunderbare Abschiedssituation ist und ich kann dann auch die Abholung ganz anders begleiten, denn der Moment, wo der Verstorbene von dem Bestatter abgeholt wird, das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe das in diesem Jahr mal aus ganz persönlich erlebt, weil meine Mutter gestorben ist und ich sie in ihrem Heim abholen lassen musste. Und es war so, 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 so traurig. Da habe ich nochmal gemerkt, ja, also was das mit mir selber auch nochmal gemacht hat. Obwohl ich mich ja von ihr verabschiedet habe und all das. Es ist ein ganz kostbarer und ein ganz empfindsamer Moment, diese Abholung des Verstorbenen. Und wenn jemand zu Hause gestorben ist, kann ich diese Abholung nochmal anders begleiten als im Heim oder im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist es ohnehin in der Regel ziemlich schwierig, weil wenn jemand verstorben ist, kommt er eigentlich sofort in die Kühlung oder soll, je nachdem, manchmal haben die das auch schon aus Kostengründen abgeschafft, die Kühlung, dann muss ich den ganz schnell abholen. Und das ist für mein Gefühl überhaupt nicht gut, nicht für die Angehörigen und auch nicht für den Verstorbenen. Ja. Ja, und wenn der Verstorbene abgeholt ist, dann fängt ein zweiter wichtiger Teil an. Ich habe ja mit den Angehörigen schon gesprochen über die vielen bürokratischen Dinge, die ich auch wissen muss, habe die Papiere hoffentlich mitnehmen können und so weiter. Und dann muss ich mich an den Schreibtisch sitzen und ganz viel organisieren, oft als erstes auch einen Termin für den Friedhof, weil ohne Termin im Friedhof kann man keine Trauerkarte schreiben und die Trauerkarte ist je nachdem, wie diese ganzen Zeiten festgelegt werden, etwas, was sehr eilt, ne? Also was wir hier in Berlin eigentlich nie machen, ist eine Beisetzung nach 3 Tagen. Das schaffen wir einfach gar nicht. Ja, also das dauert gerne 1, 2, 3 oder 4 Wochen, weil wir dann alle Zeit haben, die Dinge zu organisieren. Und man kriegt auch gar nicht so schnell auf dem Friedhof einen Termin, denn die Friedhöfe, das ist ein Sonderthema, die machen gar nicht jeden Tag Bestattungen. Und schon gar nicht die vielleicht, die man will. Also Urnenbeisetzungen sind oft nur 1, 2 Mal die Woche. Da ist aufgrund der Personallage oder der finanziellen Lage oft nicht die Möglichkeit, das so zu organisieren, dass es für die Angehörigen stimmig ist. Oft ist es ja auch so, dass die viele Leute von wer weiß woher anreisen und eigentlich wäre es toll, wenn man am Freitag oder Samstag Beisetzung machen könnte, und das geht gar nicht immer und schon gar nicht am Samstag. Also Berlin ist immer ganz speziell. Ich weiß, dass das in den kleinen Städten anders ist. Ich konnte meine Mutter zum Beispiel an einem Samstag beisetzen. Das ist ein Traum eigentlich, ja, wenn viele Leute von weit her zusammenkommen. Ja, ich mache oft auch die Trauerrede. Und nachdem diese ganzen wichtigen ersten Sachen erledigt sind, oft mache ich auch nochmal einen Vorentwurf für die Trauerkarte. Und bespreche das dann mit den Angehörigen und schicke das dann an die Druckereien, je nachdem. Ist immer unterschiedlich, ne? Es gibt auch Menschen, die machen das selber. Manchmal sind sogar Künstler in der Familie, die alles übernehmen. Ja, und dann setze ich mich zusammen mit den Angehörigen und erfahre mehr über den Verstorbenen und setze mich dann irgendwann hin und schreibe die Trauerrede. Das mache ich total gerne. Das ist nochmal wieder ein ganz wunderbarer Kontakt mit einem Menschen und einem Leben, ja, so unterschiedlich wie das Leben ist, wie sich das gestaltet, ja. Ich habe ja hier auch ab und zu mal Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind. Das ist schon alles, ist einfach sehr spannend und sehr speziell. Und da kommt natürlich wieder mein Interesse als Historikerin auch zum Tragen, ja. Da habe ich natürlich ein Händchen dafür, das da tiefer zu gehen, ja. Ja, na, du hast eine Frage, ne?
Ja, ich höre schon, mit welcher Leidenschaft du den Beruf tatsächlich ausübst. Also, das ist total toll. Ich habe jetzt gerade gefragt, eine Trauerkarte. Bei uns gibt es so dann Sterbebilder oder so. Also ist das was Ähnliches oder also was ist eine Trauerkarte?
Die Trauerkarte ist dazu da, zu der Beerdigung einzuladen. Und dafür braucht man dann die ganzen wichtigen Daten, wann, wo, ne? Und wo gehen wir danach essen? Das ist natürlich in kleineren Städten einfach viel informeller, ne? Wenn die ganze Familie zusammenwohnt, muss ich niemandem eine Karte unbedingt schicken. Und diese Geschichte mit den Trauerbildern, das ist eigentlich in Berlin, das ist eigentlich, glaube ich, eher was Katholisches und das gibt's in Berlin eher nicht. Aber was ich gerne mache, ist das zu raten, dass man ein Foto des Verstorbenen auf die Trauerkarte druckt. Das hat nochmal sowas ganz, da kommt der Mensch nochmal ganz anders so rüber, ne? Und was ich auch gerne, wozu ich auch gerne rate, ist, dass wir während der Trauerfeier ein Foto des Verstorbenen haben. Man kann sich dann innerlich, also die Trauergäste können sich innerlich anders mit ihm verbinden. Was in Berlin leider nicht geht, ist, dass man am offenen Sarg eine Feier macht. Das ist verboten. Das hat natürlich historische Gründe. Und auch sowas, was es in Süddeutschland oft gibt, dass es da noch einen Raum gibt, wo man den Verstorbenen, also den Sarg öffnen kann. Und dann danach ihn vielleicht erst in die Kapelle tun. Manchmal, in Süddeutschland ist es ja manchmal sogar so, dass der Sarg gar nicht in die Kapelle oder in die Kirche kommt. Ne? Hier können wir eigentlich immer mit Sarg feiern. Ja, aber viele Leute machen ohnehin auch eine Urnenbestattung, ne? Eine Einäscherung.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir. Bietest du speziell auch andere Formen der Bestattung an? Weil ich habe gehört, es gibt mittlerweile auch so Re-Erding oder so in den Niederlanden soll es ganz neu was geben mit heißem Wasser, dass der Mensch dann darin also reingelegt wird. Ja, also machst du da auch was oder bist du da eher bei den traditionellen Formen mit Feuer- und Erdbestattung?
Ich bin da eigentlich sehr konservativ. Ich bin auch nicht unbedingt eine Freundin der Seebestattung, was es ja bei uns auch gibt, weil ich merke, dass, also ich habe da übrigens noch überhaupt nichts von gehört, von dieser mit dem heißen Wasser. Das hört sich für mich ja so gruselig an. Also eine Erdbestattung ist eher selten, zwingt einen auch eher schneller zu sein, ne? Je nachdem, wie die Wetterlage ist. Ist aber eine tolle Sache, weil natürlich die Ausmaße des Körpers einfach über den Sarg nochmal deutlicher werden, auch in der Abschiednahme. Eine Einäscherung, ich mache dann oft noch eine kleine Feier mit ganz engen Angehörigen im Krematorium und es gibt bei uns auch die Möglichkeit, den Sarg an das Feuer zu begleiten. Das ist ein ganz tiefer Moment, den ich auch sehr schätze. Und ich finde, die Umwandlung des Körpers in Asche hat auch eine tiefe Bedeutung. Es gibt ja auch in der menschlichen Geschichte immer wieder die Sitte, dass man den Menschen einäschert. Ja. Rudolf Steiner hat gesagt, das sei eine gute Methode, Körper und Seele zu lösen. Wobei das eben auch sehr abrupt sein kann. Also da muss man schon auch hinspüren, ob man das möchte. Aber ich finde, das ist, also dieser Moment, den Verstorbenen an den Ofen zu begleiten, das ist etwas sehr Tiefes. Und ich weiß nicht, ob es für jeden Verstorbenen einfacher ist, dadurch sich von dem Körper zu lösen. Da wäre ich mir nicht so sicher, weil da andere Prozesse noch zum Tragen kommen. Das wäre auch nicht unbedingt der Grund, warum ich das rate. Ja, das hat oft einfach andere Gründe. Das Grab ist preiswerter. Man kann sich mehr Zeit lassen mit der Beisetzung. Eigentlich ganz pragmatische Gründe. Ja. Die Seebestattung finde ich insofern schwierig, als es kein Grab gibt, an dem man trauern kann. Ne? Es gibt dann an der Seepromenade, also wo auch immer, gibt es dann so Stelen, wo die Angehörigen hingehen können. Aber für den Trauerprozess finde ich das, also rate ich immer eher ab. Es sei denn, der Angehörige ist so ein Wasserfan, dass er das unbedingt möchte. Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Verklappungsgebiet, also dass die Gebiete, wo die Urnen eingelassen werden, man stellt sich das ja immer so romantisch vor, aber das sind nicht die Gebiete im Meer, wo fröhlich die Fische rumschwimmen, sondern das sind einfach Gebiete, wo auch Müll verklappt worden ist oder so, ja. Also es ist nicht so romantisch, wenn man das weiß, finde ich. Aber wer das möchte, na klar.
Berlin ist ja auch ziemlich multikulturell und ich habe mal mit einer Muslima gesprochen, die bestatten ja auch ganz anders. Aber da gibt es dann nochmal spezielle Bestatter und Bestatterinnen, oder? Genau. Die kommen dann nicht zu dir.
Die kommen eigentlich nicht zu mir. Also bis jetzt habe ich nie einen gehabt. Da gibt es dann bestimmte Waschungen, die man machen muss, ne, mit Gebeten und so weiter. Ich habe mal einen Vortrag von einem muslimischen Bestatter gehört. Das kann ich ja nicht leisten. Ne?
Ja, also das stelle ich mir auch spannend vor, eben in Berlin, diese Vielseitigkeit. Ja, ja. Und dann gibt es ja bestimmt eben auch unterschiedliche Friedhöfe.
Ja, das gibt über 100. Also ich kenne nicht alle, ja. Das heißt, es ist für mich auch immer wieder was Neues, ne? Mit diesen Friedhöfen in Kontakt zu kommen. Und ja, das ist schon sehr speziell. Auch die Zusammenarbeit mit der Friedhofsbürokratie ist mal so und mal so. Also da macht man als Bestatter nette Erfahrungen, ja.
Mhm. Ja. Und gibt es dann auch mehr als ein Krematorium in so einer großen Stadt? Bestimmt, oder?
Es gibt mehrere. Also es gibt zwei große, also die ich kenne. Und wir haben natürlich auch Zugriff zu einem Krematorium in Potsdam oder in der Stadt Brandenburg. Und ich habe bis jetzt immer gerne auch mit einem privaten Krematorium zusammengearbeitet in Hennigsdorf, weil die Abschiedsräume hatten, die sehr schön waren. Leider verändert sich überall was. Da muss man sich immer umorientieren. Ja, und diese großen Krematorien in der Stadt, das sind ja, das darf man sich zum Teil sehr maschinell vorstellen. Also da werden die Särge zum Teil wirklich elektronisch angefahren. Und da eine Situation zu schaffen, wo man mit einem Angehörigen verweilt, der dabei zusieht, wie sein liebster Mensch da im Sarg ins Feuer fährt, das ist schon sehr speziell. Also die Krematorien öffnen sich für diese Situation, weil einfach der Bedarf dafür da ist. Das ist nicht optimal, ne? Da bin ich immer noch am Gucken, wie man das besser machen kann. Ja.
Mein Mann wurde auch verbrannt und wir haben die Asche dann verstreut. Für mich ist das erst nachher ins Bewusstsein gekommen, dass es diese Möglichkeit gegeben hätte, im Krematorium dabei zu sein. Leider. Oder ich weiß auch nicht, wie das hier möglich gewesen wäre, aber ich finde das eine total wichtige Sache, dass du da auch begleitest und die Menschen auch darauf hinweist, dass sie da auch dabei sein können.
Genau, und es ist auch wichtig, dass da jemand, also dass das begleitet wird, die kann man da nicht einfach so hinschicken. Ja, es ist ein so tiefer Moment. Ich will mal so sagen, meine Arbeit als Bestatterin ist immer auch so, dass ich einfach dadurch, dass ich da bin, die Menschen unterstütze. Also ich schaffe dadurch einen Raum, ne, in dem sie Halt finden. Ich muss gar nicht immer viel sagen, aber ich bin einfach dabei. Und das ist auch bei der Trauerfeier so. Also es gibt ja viele Bestatter, die begleiten gar nicht die Trauerfeier. Die gehen dann raus und gehen einen rauchen und der Pfarrer macht das Ganze. Ich bin immer ganz dabei, weil ich das dadurch ein Stück mittrage. Ne? Einfach, ich muss gar nichts sagen, einfach durch meine Anwesenheit. Und ich finde das sehr wichtig. Es ist so ein wichtiger Abschiedsmoment für die Angehörigen, ja. Und man muss bedenken, die Verstorbenen sind bei ihrer Trauerfeier dabei. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Ja, das kann ich als Trauerbegleiterin auch sehr gut nachfühlen, was du beschreibst. Jetzt also den Raum einfach mithalten. Also man muss gar nicht viel Aktionen haben, sondern du bist da und diese Präsenz ist total wertvoll. Mhm. Wie war das denn, jetzt ging mir noch die Frage durch den Kopf, die letzten 2,5 Jahre mit Corona und so. Ich habe gehört, dass da oft eben, um jetzt auch mal auf das Krematorium zurückzukommen, dass das oft der einzige Moment war, wo Abschied genommen werden konnte, weil das dann auch schwierig war mit Feiern und weil man ja nicht so zusammenkommen durfte. Hast du das auch so erlebt?
Also wir konnten in Berlin auch auf die Friedhöfe gehen und mit riesigem Abstand auch in die Kapellen mit Maske und so weiter. Ne? Ja, aber diese Abschiedssituation, man konnte danach nicht, das ist furchtbar, man konnte danach nicht essen gehen oder Kaffee trinken gehen. Und das ist so ein wichtiger Moment. Ich habe hier bei meinem alten Nachbarn, der ist über 90 geworden und ist dann gestorben und ich habe dann ein bisschen die Trauerfeier begleitet. Und wir sind eigentlich gerade erst über dieses zu Ende gegangene Leben ins Gespräch gekommen, auch mit seiner alten Schwester. Und dann mussten wir auseinandergehen, weil es nicht erlaubt war, sich zusammenzusetzen. Das hat mich sehr geschmerzt. Das ist nicht gut, ja, nicht gut gewesen. Gott sei Dank konnte man auf dem Friedhof sein mit Abstand, ja. Nee, das ist eine schwierige Zeit gewesen. Also und ich muss sagen, alle, auch die Krematorien, überall diese Hysterie, diese Angst vor Ansteckung, das hat die Arbeit sehr erschwert und für die Angehörigen war das schwer, ja. Und es ist sogar jetzt noch so, ich habe diese Woche eine Beisetzung, da müssen wir auch eine Maske tragen. Also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll bei 30 Grad, ja. Ist unschön. Nicht auf dem Friedhof draußen, nicht, aber in der Kapelle.
Ja. Ja, du hast jetzt schon an manchen Stellen anklingen lassen, dass du auch die spirituelle Dimension in deiner Arbeit mit einbeziehst und sehr wichtig findest, jetzt eben zum Beispiel, dass der Verstorbene ja bei der Trauerfeier auch noch anwesend ist oder was du erzählt hast von Rudolf Steiner. Und ich habe das auch auf deiner Website gelesen, dass das für dich eben wirklich ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist, dass du die spirituelle Tiefe auch mit einbringst. Was genau meinst du denn damit oder wie äußert sich das dann in deiner Arbeit?
Naja, das bestimmt mein Sein, ja. Ich muss da gar nichts sagen, es bestimmt mein Sein erstmal, ja. Dann habe ich natürlich einen Zugang dazu, wenn die Angehörigen das möchten. Ich übernehme ja oft, sage ich mal, die Arbeit, die normalerweise ein Pfarrer macht, ne? Meine Kunden nehmen eher selten einen Pfarrer und dann übernehme ich das quasi. Nicht, dass ich irgendjemand aussegne oder so, aber ich sage nochmal was am Grab. Da fließt es deutlicher oder weniger deutlich ein. Ne? Ich halte mich da immer sehr an die Angehörigen, was für die wichtig ist. Ja, ich denke, wenn man eine wirkliche Spiritualität lebt, wird man auch immer feiner in seiner Wahrnehmung und kann dann auch nochmal anders auf bestimmte Dinge reagieren. Ja. Es ist so ganz subtil und selbstverständlich eigentlich, ja.
Für dich ist es normal, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr besonders.
Das kann sein, ja.
Dass du einfach mit deiner Feinfühligkeit auch da bist und Dinge wahrnimmst, die andere Menschen nicht so wahrnehmen würden.
Ja, und das ist ja das, was, es gibt ja Menschen, die werden in diesem Trauerprozess einfach traumatisiert, in Anführungsstrichen, wenn sie einen Bestatter ausgesucht haben, der einfach reiner Handwerker ist. Das ist ja von der Geschichte her ist es so, dass die Bestatter das Handwerkliche gemacht haben. Oft früher waren das Schreiner oder sowas. Ja, und die haben dann vielleicht nicht unbedingt dieses Feingefühl. Aber ein erfahrener Bestatter, der kriegt das im Laufe der Zeit. Aber natürlich gibt es da Unterschiede. Und meine Kunden sind schon immer, sage ich mal, sehr speziell. Und besonders gut funktioniert eine Zusammenarbeit, wenn mein Kunde sich für sowas öffnen kann. Wenn ich jetzt so einen ganz bodenständigen habe, den das nicht interessiert, dann macht mir auch die Arbeit nicht so viel Freude, ne? Wobei ich natürlich trotzdem mein Bestes tue, ja. Ja, vielleicht noch mal ein kleines Beispiel dafür, dass ein Verstorbener auch noch an seiner Trauerfeier dabei ist. Ich habe einen Verstorbenen einmal betreut, der wollte nicht sterben. Obwohl er schon lange schwer krank war. Und natürlich stirbt man dann trotzdem, ob man will oder nicht. Und es gibt ja Verstorbene, die einfach lange, lange brauchen, um auf der anderen Seite zu realisieren, dass sie keinen Körper mehr haben, keinen menschlichen Körper. Und bei dieser Trauerfeier habe ich etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ich war auf dem Weg zum Friedhof, war schon fast da und merkte, ich habe etwas Wesentliches vergessen und musste umkehren. Das war für mich so ein, das passiert mir sonst nie. Das war für mich so ein Beispiel dafür, dass der wollte nicht beerdigt werden. Ich habe dann alles geschafft, natürlich, es hat alles geklappt. Aber das war schon interessant für mich, ja. Weil auch für den Verstorbenen das nochmal zeigt, oh Gott, jetzt bin ich beerdigt. Ich will das gar nicht oder ich lebe doch noch. Natürlich lebt er auch auf einer anderen Ebene. Ne? Ja, also man sollte das schon berücksichtigen, dass die Verstorbenen zu ihrer Trauerfeier kommen und das bei der Organisation berücksichtigen. Ja.
Ja, finde ich einen total wichtigen Gedanken. Also ich kann das total gut nachfühlen und nachvollziehen, aber ich habe das jetzt noch nicht bewusst durchdacht. Das heißt im Prinzip, also du spürst die Seele von dem Verstorbenen noch, oder das ist das so, kann man das so sagen? Oder auch was du erzählt hast mit dem Krematorium, also wenn, dass da dann quasi Körper und Seele getrennt werden, das hast du, oder so war das. Ist das was du wirklich wahrnimmst oder wo du siehst du auch, was ein Licht oder Bilder oder?
Nein, Nein, das sehe ich nicht. Nee. Das muss auch nicht immer passieren. Oft ist es auch so, dass es gibt Verstorbene dann. Also was ich sehe, ist, ob die Seele noch nahe ist oder nicht. Also wenn man einen Verstorbenen abholt und der sieht aus wie schlafend, dann kann man davon ausgehen, dass die Seele noch sehr, sehr nahe ist. Es gibt Verstorbene, die hole ich nach 2, 3 Tagen ab und das ist einfach nur noch eine Hülle. Und da merkt man, der Mensch war so reif, die Ebene zu wechseln. Manchmal geht es ganz, ganz schnell. Ja. Aber es gibt auch Verstorbene, die sind noch 2, 3 Wochen da. Das ist manchmal auch wunderschön, weil die haben ein enges Familienleben und jeder kann sich nochmal verabschieden. Und ein Verstorbener, der wie schlafend aussieht, das ist viel einfacher als ein Verstorbener, der, wo man schon merkt, das ist eine Hülle, die vielleicht schon stark sich am Verändern ist. Und selbst das ist eigentlich, kann eine Wichtigkeit haben, sich das anzuschauen. Also ich übe da überhaupt keinen Zwang aus, das darf man auch nicht, aber ich erlebe es immer wieder, dass Angehörige sich auch Verstorbene nochmal anschauen, die schon wirklich nicht mehr schön aussehen. Ne? Es ist ja immer die Frage, woran ist ein Mensch gestorben? Wie ist das Wetter? Wie ist die Temperatur? Da können sehr schnell Veränderungen geschehen. Die Hautfarbe verändert sich, es fällt sehr ein. Da kann ich das ziemlich deutlich sehen. Ne? Und auf der Trauerfeier kann man das an so Momenten erleben, dass zum Beispiel plötzlich die Wolkendecke aufbricht und die Sonne strahlt genau auf den Ort, wo man gerade dabei ist, die Urne zu senken. Ja, an solchen Dingen kann man das erleben. Oder dass Vögel auf eine bestimmte Art reagieren. Also da würde ich sagen, daran kann man das durchaus erleben. Ich bin jetzt nicht hellsichtig, aber es gibt ein sehr schönes Buch von einer Frau, die dann, also die Verstorbenen, die dann über der Kapelle, über der Trauergemeinde schweben, sehen kann und mit denen in Kontakt kommen kann. Und das ist sehr spannend, was sie so schreibt. Ja. Davon lasse ich mich dann auch inspirieren. Ne?
Ja, ich habe auf meinem Trauerweg dann gelernt, dass man auch sagt, die Seele des Verstorbenen ist noch 3 Tage sehr nah. Also habe ich dann irgendwo gehört oder gelesen. Und dann habe ich das für mich so überlegt und das war auch so. Also diese 3 Tage habe ich meinen Mann auch noch sehr intensiv gespürt. Und dann ist es, also ich spüre ihn immer noch, aber das war schon nochmal was Besonderes in diesen ersten 3 Tagen. Also diese Nähe, die ist so nicht mehr geblieben.
Ja, genau. Ja, es ist auch wichtig, das dann auch gehen zu lassen, damit der Verstorbene sich umorientieren kann, denn der hat ja andere Dinge zu erledigen, sage ich mal salopp. Ne? Und er irgendwann, wenn er seinen Weg durch die verschiedenen Welten gegangen ist, dann ist er ja für uns auch nicht mehr erreichbar und taucht in ein neues Leben ein.
Ne? Ja. Ich finde auch den Aspekt nochmal wichtig, den du gesagt hast, dass du darauf hinweist, dass es eine Bedeutung hat, den Verstorbenen nochmal zu sehen. Also egal, an was er gestorben ist oder vielleicht auch, wenn es nicht mehr so schön aussieht. Und das ist ja, also für den Trauerweg hilft es ja, für das Begreifen, sich genau. Menschen nochmal anzuschauen. Und auch wenn das Bild nicht so schön friedlich ist, aber für uns, die wir da bleiben, ist es, also begreifen oder dieses Greifen nochmal auch anfassen können, ne, das ist ja total wichtig.
Genau, und ich meine, man kann immer abdecken, ne? Wenn jemand zum Beispiel obduziert wird, dann hat er ja eine sehr, sehr große Narbe. Das kann man abdecken und bei anderen Sterbearten. Es gibt immer die Möglichkeit, einfach nur noch die Hand rauszunehmen oder den Fuß oder irgendwas, was einem doch dann, also was den Angehörigen so vertraut ist. Mir ist es einfach wichtig, dass dieser Prozess zwischen dem Tod und der Beerdigung oder inklusive Beerdigung etwas ist, was den Angehörigen in seinem Trauerprozess unterstützt und nicht zusätzlich traumatisiert, ja. Und ich meine, es gibt Menschen, die möchten das nicht nochmal anschauen. Das ist auch wichtig, das zu respektieren.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich würde auch darauf hinweisen, dass es eben sehr sinnvoll sein kann und auch, dass Kinder, wenn sie wollen, den Verstorbenen nochmal sehen. Ne? Also da gibt es auch immer noch die Idee, dass man Kinder davon fernhält, aber auch Kindern hilft es ja.
Kinder haben ein ganz natürliches Verhältnis eigentlich dazu. Das sind die Erwachsenen, die glauben, sie müssen da irgendwas schonen, ja. Und die gucken schon alleine weg, wenn sie nicht mehr wollen.
Ja.
Und das ist furchtbar, was man eigentlich, also aus meiner Sicht, ja, was man in die einpflanzt, wenn man da so ein Drama drum macht. Ja, von den Kindern können wir eigentlich, können wir was lernen, was das angeht. Ne?
Ja, finde ich auch. Also dieser viel natürlichere Umgang mit Sterben und Tod und Trauer, der ist wirklich bezeichnend. Ja. Ich denke manchmal, das werden die noch besseren Trauerbegleiter.
Ja, unbedingt. Und ich, also eigentlich wünsche ich mir, dass es irgendwann keinen Bestatter mehr braucht und auch keine Trauerbegleiter, sondern dass wir das, was unsere Vorfahren irgendwann ganz natürlich gemacht haben, wieder machen können. Das geht nicht aus, es gibt ja viele gesetzliche Vorschriften, aber also sagen wir mal, zum Schreiner zu gehen und für meinen Liebsten einen Sarg machen zu lassen und das alles selber zu machen, das hat auch was, das ist auch eine Unterstützung im Trauerprozess. Aber wir brauchen auch Menschen, die uns nah sind und die uns unterstützen. Und ich hatte mal ein Gespräch, ich mache ja auch so Veranstaltungen. Und vor Corona hatte ich dann eine Veranstaltung mit einer Frau, die in einer Lebensgemeinschaft lebt. Und ich wollte einfach erfahren, ob das einfacher ist, wenn man in einer Lebensgemeinschaft lebt. Alternativ kann man natürlich auch eine Großfamilie nehmen. Aber wer lebt schon in einer Großfamilie? Ne? Ja, und das ist durchaus einfacher, weil man mehrere Menschen hat, die einem nahe sind, die dann die nicht nur diesen Sterbeprozess begleiten, sondern die einen selber dann auch begleiten, wenn man so tief in der Trauer ist. Und im normalen Leben hier in Deutschland, in der Stadt, haben wir das nicht. Und dafür braucht es einen Bestatter und eine Trauerbegleiterin, und zwar ganz dringend. Ne?
Ja, aber ich habe die gleiche Vision wie du, dass wir wieder dahin kommt, dass es uns beide zum Beispiel im Prinzip nicht mehr braucht, weil es von der Gemeinschaft, von einer Lebensgemeinschaft oder Großfamilie oder von einem Dorf wieder getragen wird.
Genau. Ja. Ja, also, dass ich meine Mutter wasche, bevor sie eingesagt wird, ja, so.
Ja.
Das ist schon schön.
Weil dafür braucht es ja auch die Idee oder dieses, ich glaube, da sind auch viele Ängste mit dabei, so. Wenn ich mich jetzt nicht so mit dem Thema auseinandersetzen würde, ich weiß gar nicht, ob ich die Idee gehabt hätte oder mich trauen würde, wenn jetzt meine Eltern versterben, dass ich die selber auch wasche und dass ich mich darum kümmere, weil das so selbstverständlich ist, dass man es abgibt.
Ja. Ja, da ist noch viel Arbeit nötig. Ne? Aber ich merke auch, dass das ganz, ganz organisch und von selbst passiert. Ne? Also auch, ich meine, die vielen jungen Frauen, auch wie du, ne, die diesen Beruf ergreifen. Es gibt ja auch sehr viel, ich meine, ich bin ja eher schon alt, aber es gibt ja viele junge Frauen auch in Berlin, die Bestatterin werden. Und das ist eine tolle Entwicklung, ja.
Ja, und ich glaube, es braucht auch die Großstädte, um von dort aus die Entwicklung wirklich zu gestalten. Weil da kann viel mehr, viel schneller passieren als jetzt so. Ich wohne eher ländlich und hier ist die Entwicklung eher langsam. Aber auch hier braucht es Menschen, die die Idee mitbringen. Ne?
Ja, das stimmt. Die Großstadt gibt da viele Ansätze. Aber ich denke, es gibt auch schon im ländlichen Raum den einen oder anderen alternativen Bestatter. Ja, der hat es vielleicht nicht so einfach. Umgekehrt denke ich, im ländlichen Raum gibt es Bestatter, die kennen schon meine Großmutter und meine Mutter und mein was weiß ich. Und das hat auch was im Trauerprozess. Die kennen die Familie schon, die können dann, wenn die nicht gerade grantelig sind, einfach auch sehr, sehr unterstützend sein. Ja, also das hat auch was, das kommt mir dann manchmal so, ja. Und man ist oft mit dem Pfarrer oder mit irgendjemandem viel, viel näher dran. Hier die armen Pfarrer, die hier Trauerreden halten, die kennen oft die Menschen gar nicht. Die müssen sich das dann von den Angehörigen erzählen lassen und dadurch schleichen sich Fehler ein. Wenn ich so einen Menschen, den ich beerdige, schon seit 20, 30 Jahren kenne, das hat eine ganz andere Qualität. Ne? Ja.
Ja, das stimmt, ja.
Also es hat so Für und, ne? Es gibt so Für und Wider. Ich weiß zum Beispiel von einer Freundin, die in Oldenburg lebt, dass es dann für Trauerredner wird denen einfach die Kapelle nicht aufgeschlossen. Das heißt, die müssen dann die Beisetzung bei Regen draußen auf dem Friedhof machen. Das sind auch so Sachen, da schüttel ich nur den Kopf, das geht gar nicht. Ne? Aber so ist es. Das sind einfach Veränderungsprozesse, da stockt es. Ne?
Ja, aber sie sind trotzdem da und es ist ja offensichtlich auch nicht wirklich aufzuhalten, weil die Menschen neue Umgangsformen auch suchen und brauchen. Eigentlich ist es ja wirklich eher ein Zurück, ein sich erinnern oder wie Kinder, ja, also dieses, wie wir da wieder mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit mit umgehen können.
Ja, und das ist ein Prozess, der lässt sich auch nicht mehr aufhalten, ja. Das ist eigentlich wunderschön. Mir fällt nochmal eine Sache ein, wie es auch zu einer Inspiration zum Beispiel zwischen den Muslimen und uns kommen kann. Ich habe jetzt letztens einen Menschen beigesetzt, den habe ich einfach nackt gelassen und nur in ein Tuch gehüllt. Normalerweise ziehe ich die Leute oder lasse ich die Leute anziehen, etwas, was sie im Alltag gerne getragen haben. Also auch nicht den Sonntagsanzug, das haben viele auch nicht mehr. Ne? Da habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Idee. Wir kommen nackt ins Leben und wir gehen nackt aus dem Leben wieder raus. Ja. Und da kann man sich zwischen den Kulturen auch inspirieren. Das finde ich sehr schön.
Ja, finde ich auch. Also genau, wir kommen nackt ins Leben und wir gehen nackt wieder raus. Das wäre jetzt so noch meine letzte Frage an dich, weil ich so spannend finde, dass du Geburt, Hochzeit und Tod verbindest in deiner Arbeit. Hattest du die Idee von Anfang an?
Nein, nein, das fußt auf einer Inspiration von einem Neffen, der mich gebeten hat, eine Taufe zu machen für sein Kind. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine wunderbare Idee. Ja, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Eigentlich bin ich bin im Wesentlichen Bestatterin und mache das auch sehr, sehr gerne. Ja, also auf die Art, wie ich arbeite. Ne?
Also sind deine hauptsächlichen Anfragen schon für Bestattung und manchmal machst du Taufen und Hochzeiten?
Mhm. Genau.
Genau. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja sehr ungewöhnlich, diese drei Bereiche zu verbinden. Und gleichzeitig kam es mir dann auch recht schnell ganz logisch vor, dass es ein Kreislauf ist im Leben und dass die Wendepunkte viele Gemeinsamkeiten haben, also gerade Geburt und Tod.
Genau,
ja. Also diese spirituelle Dimension kann man da auch wieder sehen. Ne?
Ja. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch, Svenja, ne? Oder hast du noch eine Frage?
Nee, ich wollte gerade sagen, möchtest du abschließend noch etwas hinzufügen oder sagen, ich hätte alle Fragen beantwortet. Ich finde es total spannend, was du mir erzählt hast. Es bereichert auch meine Einblicke in den Berufsalltag, ne, einer Bestatterin. Da bin ich auch nicht alle Tage mit in Kontakt.
Also was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen, wenn ich alte Eltern habe und ich weiß oder jemand, der krank ist, wo abzusehen ist, dass er nicht mehr lange lebt, es ist sinnvoll, sich zeitig über die Beerdigung zu unterhalten mit dem Sterbenden, damit man weiß, was er will. Und eigentlich ist es auch ziemlich wichtig, sich Bestatter anzuschauen. Also einfach zu dem nächsten Bestatter um die Ecke zu gehen, das rate ich niemandem. Das kann man kann da gerne hingehen und gucken, ob der zu einem passt. Diese Phase zwischen dem Tod des geliebten Angehörigen und der Beerdigung ist so eine wichtige Phase. Und wenn man da einen Menschen hat, mit dem man nicht harmonisiert, mit dem man so eng zusammenarbeiten muss, das ist sehr kontraproduktiv. Ja, und da rate ich, also man sollte sich zeitig darüber Gedanken machen. Und natürlich ist auch eine Beerdigung einfach teuer, ja. Also ich denke, wir nehmen hier in Berlin viel, viel weniger als auf dem Land, aber es kostet einfach alles, ja. Das ist bestimmt für viele Leute so aus dem Ärmel zu schütten auch nicht so einfach, ne. Also es gibt ja die alten Leute, die machen das oft so, die sparen dann schon oder haben eine Versicherung und so. Die sind, manchmal haben die noch so mehr so eine geerdete Situation und sagen, das will ich anziehen und der soll sprechen und das soll rein. Aber viele machen das nicht und für die Angehörigen ist das echt furchtbar, wenn dann ist der Tod eingetreten und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und nee, es ist besser, es ist vorher schon auch im Gespräch geklärt. Das ist mir eigentlich nochmal wichtig. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so da. Auch um das Recht zu wissen, dass man den Bestatter auch wechseln darf, wenn man nicht klarkommt. Ne? Da sagt ja die Anne Krise vom Bohana-Netzwerk auch, dass das ein Recht ist, was wir haben. Zum Beispiel bei plötzlichen Toten, bei Suizid oder Unfall wird ja der Bestatter zugewiesen sozusagen. Und wenn man jetzt da merken würde, man kommt gar nicht miteinander klar, darf man auch sagen, ich möchte zum Beispiel zu dir. Ja. Und das ist vielen, glaube ich, auch nicht bewusst, weil wir uns eben mit dem Thema im Vorfeld so selten auseinandersetzen.
Ja, man kann die übernehmen, ne? Denn wenn jemand sein Leben ein Ende setzt, dann wird ein Bestatter gerufen, der muss dann das abtransportieren, was übrig geblieben ist. Und der schreibt dann vielleicht an und so, ne? Nee, den muss man überhaupt nicht nehmen. Und bei uns in Berlin ist es so, dass das die Billigbestatter sind, die eine ganz wichtige Funktion haben, aber die halt auch ein sehr reduziertes Angebot haben. Da muss man sich das selber legen, ja. Ja, das ist mir eigentlich ein Anliegen, damit das wirklich etwas wird, also dass die Trauerfeier etwas wird oder diese Abschiedszeit, an die man auch bei aller Trauer gerne zurückdenkt. Ja, das ist mir eigentlich ein wichtiges Anliegen, wenn man immer denkt, oh, es war alles nur furchtbar. Nee, das ist nicht schön. Das darf schon auch irgendwann integriert und umarmt werden. Und dafür muss das aber auch eine schöne Feier sein und ein schöner Abschied. Ja.
Ja, und ich glaube, der Abschied beginnt ja dann zum Beispiel schon, wenn ich jetzt mit meinen Eltern darüber rede, was sie sich vorstellen und was sie sich wünschen. Das gibt mir Sicherheit und dann auch nachher das Gefühl, ich habe es richtig gemacht. Ja, ich habe es in ihrem Sinne gemacht und es gab eben diesen schönen Abschied, über den wir schon mal geredet haben. Und ich glaube, das wird auch von in vielen Familien vermieden, darüber wirklich zu reden. Und dann ist es manchmal so kurz vorher, vielleicht, wenn man weiß, man wird sterben. Aber eigentlich sollte man sich im Leben auch schon viel mehr darüber unterhalten, oder?
Es ist so ein magisches Denken. Wenn ich über den Tod spreche, dann kommt das schneller. Ne? Mhm. Und was ich übrigens auch schön finde, ist, wenn die Angehörigen Teile der Trauerfeier übernehmen, wenn sie können, wenn die selber eine kleine Rede halten. Das ist was ganz Innigliches. Und selbst wenn dann die Tränen kommen, das berührt so das Herz aller Angehörigen, also aller Teilnehmenden, ja. Und es erreicht in seiner Liebe auch den Verstorbenen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, ja.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, vielen Dank. Das ist nochmal ein sehr wertvoller Hinweis zum Schluss.
Ja, ja, gerne, gerne.
Und also ich denke auch ganz oft, selbst in meinem Alter, also ich denke das nur, ich sollte es auch wirklich mal machen. Ich könnte auch mal aufschreiben, ja, oder darüber reden, was ich mir wünsche. Weil wir wissen ja alle nicht, also ich könnte auch heute einen Autounfall haben oder genau. Irgendwas kann passieren und dann wäre das auch gut für meine Familie und meine Freunde und also Menschen, die mir wichtig sind, dass die wissen, was wollte ich eigentlich, was habe ich mir gewünscht und wie können sie das in meinem Sinne auch gestalten. Also ich glaube, dass das was ist, wo also was auch altersunabhängig ist, wo man nicht sagen muss, okay, wenn ich jetzt in Rente gehe oder wenn ich mal 80 bin, dann mache ich mir Gedanken, sondern ich habe für mich irgendwie so gedacht, ja, eigentlich wäre es auch jetzt ein guter Moment und das ist gerade auch eine gute Erinnerung, dass ich das für mich tatsächlich mal umsetzen könnte und auch mal verschriftliche, weil ich auch schon also in meiner Geschichte erlebt habe, dass es wertvoll ist, dann das dokumentiert zu haben und das sorgt dafür, dass es dann auch keine Streitigkeiten gibt, weil man wirklich sagen kann, okay, das ist der letzte Wille oder so hat er oder sie es sich gewünscht, ne? Und dann fängt die Familie gar nicht an zu streiten.
Ja, genau. Ja, nein, die kann trotzdem streiten, wenn die streitsüchtig ist.
Ich weiß, was du meinst. Klar, es ist einfach, in dem Moment kann man wirklich klar sagen, ja, aber das genau. Ist, das war der Wunsch und dann, es gibt nicht dieses, ja, aber er hat mir gesagt, er will das so und so und dann sagt der Nächste, nee, war ganz anders oder ich will das ganz anders und es gibt eine gewisse Klarheit. Ja, okay, man kann trotzdem streiten, da hast du recht.
Ja, das ist ganz wichtig. Also mach das unbedingt. Ne? Genau. Aber bleib noch ein bisschen am Leben.
Ja, nee, genau, darum geht es ja gar nicht.
Ich weiß.
Dieses Bewusstsein, also wir wissen alle nicht, wann unsere Zeit abgelaufen ist. Ne?
Das ist so. Aber wir können es spüren. Wenn wir feiner werden, können wir spüren, ob unser Lebensweg dem Ende zugeht. Und das gibt ja immer wieder Schilderungen auch von jungen Leuten, die plötzlich ihr Zimmer aufräumen, was immer völlig chaotisch war. Und dann haben sie 2 Tage später einen Autounfall. Also da ist ja auch viel mehr... Da ist viel mehr möglich an innerem Wissen, als wir das heute annehmen oft. Nein, aber es ist immer gut, genau. Ja, schön, Svenja, es ist ein ganz schönes Gespräch gewesen. Schön, auch dich mal so kennengelernt zu haben.
Ja, liebe Dieter, vielen Dank auch dir, auch für deine Offenheit und alles, was du geteilt hast. Das hat mich sehr gefreut, ja. Und ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin alles Gute und dass du mit deinem Sein einfach, also dass dein Wirken Früchte trägt und viele Menschen bereichert.
Ich danke dir, das ist ein schönes Schlusswort.